Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV eine neue Ausgabe von 7+3. Diesmal mit Max Rahn, den ich gleich begrüße. Und bevor wir dann Tesla, Hims & Hers und Duolingo besprechen, eine kleine Mitteilung noch in eigener Sache. Denn in der letzten Woche ist ja ein bisschen was passiert mit zwei Werten aus dem Portfolio. Ich habe das dann gleich mal die Waldhauser-Woche genannt. Denn zum einen die Vimeo-Aktie hat ein Übernahmeangebot bekommen. Dem wird man sich kaum entziehen können. Und die Warner Brothers Discovery, eine Aktie, die auch von Stefan vorgestellt wurde, die wir hier besprochen haben, die ich dann in verschiedenen Transaktionen auch gekauft habe und die jetzt auch ordentlich vorne liegt. Da deutet sich eine Übernahmesituation an, aber die ist noch nicht so richtig am Laufen. Zumindest noch nicht jetzt, am 17.09. um 18.30 Uhr, wo ich gemeinsam mit Max Rahn diese Sendung hier aufzeichne. Von daher gibt es da noch nichts zu sagen. Ich werde mit Stefan Waldhauser dazu sicherlich nochmal so eine kleine Sonderausgabe machen. Gebt mir da bitte noch ein bisschen Zeit, denn jetzt soll es ja um die drei Unternehmen gehen, die der Max mitgebracht hat und dazu dann auch zum ersten Mal. Herzlich willkommen, Max Rahn.
Vielen Dank für die Einladung, Tobias. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist mir auf jeden Fall eine Ehre. Ich finde es wirklich sehr cool, was du dir mit Echtgeld TV aufgebaut hast. Auch gerade, dass es ja, wie es auch im Namen steht, eben um echtes Geld geht. Also du nicht einfach nur irgendwelche Musterdepots verwaltest, sondern auch echtes Geld investierst. Das finde ich persönlich auch immer sehr wichtig. Und das ist mir persönlich auch immer ein Anliegen, dass man wirklich immer zeigt, was man auch selbst mit dem eigenen Geld macht.
Ja, das sahen wir auch so damals, als Christian Röhl und ich im Pool von Mallorca darüber gesprochen haben, sowas zusammen zu machen. So, nun hat sich Christian inzwischen zu Scalable als Chief Economist abgesetzt, aber für eine Sache, da ist er immer wieder gerne mit dabei und das ist der Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und nachdem wir das Rechtliche jetzt abgearbeitet haben, Max ist ein neuer Gast, von daher machen wir es auch hier wie üblich so, dass wir die üblichen 7 Vorstellungsfragen einfach mal abfeuern, nämlich an dich die Frage gestellt, Max, wer bist du, was machst du und warum macht dir das, was du so tust, so viel Spaß?
Ja, genau, also ich bin Max, wie du ja eben schon vorgestellt hast und ich bin 27 Jahre alt, komme aus Berlin und die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich durch meinen X-Account, Aktienmax, also geschrieben Aktien-Max. Und da gehe ich quasi meiner Leidenschaft der Börse und des Investieren nach und tausche mich auch generell mit sehr vielen Leuten auf X aus. Und wie man ja auch unschwer im Namen erkennen kann, geht es um das Thema Aktien vor allem bei mir, also gerade auch Einzelaktien. Mein Fokus liegt dabei auf Tenberger-Aktien, also sehr starken Wachstumsunternehmen, die sich auf Sicht von 5 bis 10 Jahren verzehnfachen können. Ist natürlich auch immer mit gewissen Risiken verbunden. Und aktuell halte ich zum Beispiel 11 Aktien und 4 davon haben diesen Status Tenberger schon erreicht. Und ich suche einfach generell immer nach weiteren potenziellen Tenberger-Aktien. Das Tolle daran ist, dass ich persönlich finde, die Börse ist auf jeden Fall eines dieser Felder, wo man wirklich nie auslernt. Also man lernt irgendwie immer ständig was Neues über sich selbst, über Unternehmen. Das finde ich dabei sehr spannend. Also ich kann da auch immer meiner Neugierde folgen. Und das ist auch gleichzeitig ein multidisziplinäres Feld. Also du hast nicht nur eben diesen wirtschaftlich-mathematischen Charakter, sage ich mal, sondern auch psychologische Aspekte, die ja auch was mit dir machen, mit den eigenen Emotionen. Dann gibt es auch zum Teil, bei mir geht es auch viel um sogenannte Tech-Unternehmen, technologische Aspekte, neue Technologien. Und bei manchen ist es sicherlich, Philosophie ist manchmal auch eine Frage, die eigene Anlagestrategie oder die eigene Anlagephilosophie. Und das macht die Börse für mich sehr spannend und ich lerne einfach auch immer sehr viel dazu generell. Genau, das ist zumindest das, was ich, sag ich mal, nebenberuflich mache. Also das Thema X-Account und Ähnliches ist für mich so ein Nebenprojekt. Hauptberuflich bin ich tatsächlich CFO bei einem Startup im Bildungsbereich. Kannst du mal kurz hier in die Kamera halten. Das ist der Tuktoro. Das ist das Produkt, was ich mit dem Startup da auf die Beine gestellt habe. Und unsere Vision ist einfach, ja, die Bildung der nächsten Generation voranzubringen und aufzubauen. Und die Zielgruppe davon sind quasi Kinder zwischen 4 bis 8 Jahre. Also es geht darum, Kinder für das Thema Mathematik schon früh zu begeistern, weil viele von euch kennen das wahrscheinlich auch. Die PISA-Studien sehen in Deutschland leider nicht so gut aus. Das Level an Mathematik, was viele Kinder eben beherrschen, geht leider nicht in die richtige Richtung und dem wollten wir halt was mit Toktoro entgegensetzen. Das Ganze funktioniert so, also das ist die Figur selbst und du brauchst dafür quasi immer ein Tablet, ein iPad zum Beispiel. Und in diesem Toktoro, wenn du den Kopf öffnest, sind 4 Würfel drin. Und bei Kindern zwischen 4 bis 8 Jahren ist es nämlich so, die haben Probleme, sich abstrakte Zahlen vorzustellen. Also wenn du zum Beispiel einem Kind eine 3 zeigst, versteht es nicht immer unbedingt, was eine 3 ist. Aber mit den Würfelaugen, wenn da jetzt zum Beispiel 3 Würfelaugen sind wie hier, ist es viel einfacher nachzuvollziehen. Und der Toktoro spricht dabei einfach verschiedene Sinne an. Das Auditive, also das Schütteln, das Visuelle, er gibt dann auch Feedback, der Bauch leuchtet auf. Und das Ganze wird dann quasi mit Lerngeschichten auf dem iPad verbunden. Also die Würfelergebnisse werden in das iPad mit eingepflegt in die App und so werden Kinder auf Lerngeschichten mitgenommen und so macht das Thema Mathe dann auch Kindern deutlich mehr Spaß und das ist also ein bisschen das, woran wir da arbeiten. Das ist wie gesagt mein Hauptprojekt, aber ja, wir haben da auch schon einiges erreicht. Also wir waren auch bei Die Höhle der Löwen zum Beispiel, also ich war da nicht im Fernsehen zu sehen, sondern unser Gründer und noch ein anderer vom Gründerteam und genau, bei uns sind zum Beispiel auch die Tonibox-Gründer investiert. Wenn ihr die Tonibox kennt, ist ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen aus Deutschland. Und genau, sonst haben wir auch eine Finanzierungsrunde Anfang des Jahres abgeschlossen, über 2,5 Millionen Euro und sind da jetzt auf gutem Weg, in die nächste Wachstumsphase überzugehen. Genau, das mache ich, wie gesagt, hauptberuflich und mein X-Account oder meine Finanzprojekte sind quasi die nebenberuflichen Sachen, also ein bisschen, wo auch meine eigene Leidenschaft auch nochmal liegt.
So, das war mal ein Startstatement. Alter Schwede, wenn wir das so beibehalten, dann eskaliert es hier heute vollkommen. Mathe ist natürlich deswegen cool, weil das kann ja auch etwas sein, wenn man in jungen Jahren quasi schon den Zinseszinseffekt so ein bisschen kennenlernt, dann kann das etwas in der Tat total Wertvolles sein und in der Tat dabei helfen, dass man sich vorher oder sehr, sehr früh auch schon mal mit Wachstumsmöglichkeiten entsprechend beschäftigt. Wie kam es bei dir dazu, dass Börse in deinem Leben anfing, eine Rolle zu spielen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich mit 15 Jahren auf das Thema Börse aufmerksam geworden. Der Auslöser war für mich dabei, dass ich eine Dokumentation gesehen hatte tatsächlich. Ich glaube auf YouTube. Da ging es um das gesetzliche Rentensystem. Und ich war halt damals schockiert, dass man wirklich 30, 40 Jahre arbeitet und es dann von 1.000 Euro Nettorente später so richtig krachen lassen kann im Monat. Also nicht. Und das hat mich damals ein bisschen schockiert, dass eben manche Leute so lange arbeiten, um dann quasi in die Altersarmut abzurutschen und dass das leider eben immer weiter zunimmt. Rentenlücke ist eben leider ein reales Thema. Und dem wollte ich halt irgendwas entgegensetzen. Also ich konnte da nicht so untätig dabei rumsitzen. Es hat halt irgendwas mit mir gemacht, so gesehen. Ich habe dann eben nach Möglichkeiten gesucht, um so ein bisschen was gegen diese Rentenlücke zu tun und auch für mich selbst und meine Familie dann langfristig auch vorzusorgen. Und ich habe erstmal, weil ich ja keine Ahnung hatte von dem Thema, investieren, da bin ich dann drauf gestoßen, habe ich erstmal sehr viele Bücher darüber gelesen, über 100 Stück ungefähr und habe mich dann mit dem Thema Investieren, Aktien, Börse sehr tief auseinandergesetzt und so habe ich halt einfach gemerkt, dass ich das Thema Wirtschaft sehr spannend finde und das habe ich dann auch in mein Studium zum Beispiel mit eingebaut, also ich habe dual studiert, das Thema Wirtschaftsprüfung, vielleicht sagt dem einen oder anderen das was, wenn quasi man als Wirtschaftsprüfer in ein Unternehmen reingeht und guckt, ob in der Buchhaltung alles mit rechten Dingen zugeht, einfach gesagt.
Ich glaube, seit Wirecard sagt das eigentlich jedem was.
Ich glaube, da ist das wirklich jedem bewusst geworden, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Genau, das hatte ich da dual studiert, bei den Big Four auch, also KPMG, PwC, EY. Und die Leute sind ja die 4 großen Unternehmen, die da wirklich den Großteil des Marktes eben da auch unterwegs sind. Und genau so bin ich zum Thema Börse gekommen und habe dann versucht, auch das Thema Wirtschaft in mein Studium einzubauen, um da eben Einblick in viele Unternehmen zu bekommen. Das war für mich auch so eine Schlüsselerkenntnis. Wenn du wirklich die Aktienkurse langfristig auch analysieren möchtest, ist halt der fundamentale Treiber dahinter immer das Unternehmen, was das Unternehmen macht. Und im Bereich Wirtschaftsprüfung bekommst du da sehr viele Einblicke in die verschiedensten Unternehmen aus den verschiedensten Branchen. Also ich hatte alles erlebt von IT-Dienstleistern, über Maschinenbauunternehmen bis hin sogar zu Asphaltmischwerken. Also man hat die verschiedensten Geschäftsmodelle, Branchen auch kennengelernt und das war für mich sehr, sehr spannend und auch so ein bisschen die Grundlage von dem, was ich dann auch danach noch gemacht hatte. Ich bin dann noch im Bereich Unternehmensberatung auch gelandet, ja, das Thema M&A, da war ich unterwegs, habe quasi, wenn ein Unternehmen anderes Unternehmen kauft, die Unternehmen auch genau geprüft und bin dann über Umwege eben dann im Startup-Bereich gelandet, wie ich eben schon mit Tuktoro verdeutlicht hatte. Also so kann das auch manchmal passieren.
Wenn wir jetzt mal über diese 100 Bücher da sprechen, die du da gelesen hast, dann hast du ja auch irgendwann, also irgendwann will man ja von der Theorie auch in die Praxis gehen. Was war vor allen Dingen auch wann dann die erste Aktie, die du gekauft hast und wie ging das Ganze aus?
Ja, die erste Aktie bei mir, das war tatsächlich die Daimler AG. Also heute heißt es Mercedes-Benz Group. Also die haben sich ja dann umfirmiert, auch die Truck-Sparte oder die LKW-Sparte abgespalten. Und die habe ich tatsächlich mit 2012 war das, da hatte ich die gekauft. Und es ist aus dem Kontext heraus so entstanden, ich bin halt schon seit meiner Kindheit Autofan. Also damals vor allem noch für die deutsche Autobranche. Das hat sich dann mittlerweile ein bisschen geändert. Und ich war halt schon immer so Mercedes-Benz und Porsche-Fan. Das war für mich immer sehr faszinierende Fahrzeuge. Und deswegen lag es halt für mich sehr nah, dass ich quasi dann Daimler kaufe oder dann Mercedes-Benz. Porsche war ja damals nicht direkt an der Börse, sondern nur die Holding so gesehen. Also nicht das operative Geschäft von Porsche. Und ich habe die Aktien, glaube ich, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre oder so gehalten und dann mit 30% Gewinn verkauft. Das war für mich damals auf jeden Fall sehr, sehr toll. Also es waren auch nur so 10 Aktien, deswegen war es nicht viel, aber man fängt halt klein an. Ich war auch erst 15. Und ja, ich bin froh, dass ich da überhaupt 30% Gewinn rausnehmen konnte, weil ich hatte damals wirklich noch wenig Ahnung. Von daher ist das zum Glück noch gut gegangen, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Von daher Glück gehabt bei dem Fall.
Und was war die letzte Aktie, die letzte Transaktion, die du an der Börse durchgeführt hast, egal ob jetzt ein Kauf oder ein Verkauf und warum?
Genau, der letzte Kauf, den ich gemacht hatte, war tatsächlich Duolingo. Das ist ja auch eine der Aktien, auf die wir später tiefer einsteigen wollen. Und aus meiner Sicht hat das Unternehmen eben sehr vorteilhafte Eigenschaften. Und ich sehe die Aktie auf einem plausiblen Weg, in 5 bis 10 Jahren tatsächlich ein Ten-Bagger zu werden. Können wir sonst auch gerne dann später noch darauf eingehen, auf den Investment Case.
So, dann letzte Frage. Was ist deine Lieblingsinvestmentweisheit und warum?
Das ist tatsächlich eine sehr schwere Frage, weil gerade Warren Buffett und Charlie Munger haben natürlich hervorragende Investments, Zitate und Weisheiten schon geteilt. Aber ich glaube, wenn ich es auf eine runterbrechen würde, würde ich wahrscheinlich die nehmen, tatsächlich ein Zitat von Mark Twain. Also es heißt übersetzt, es ist nicht das, was du nicht weißt, das dich in Schwierigkeiten bringt. Es ist das, was du sicher zu glauben weißt, was aber nicht stimmt. Und ich finde, dieses Zitat ist halt so wunderbar bezeichnend. Klar, es entsteht auch immer ein Risiko dadurch, dass du was machst, was du nicht weißt. Aber es ist tatsächlich häufig noch viel gefährlicher, wenn du sicher eine Sache zu wissen glaubst, die nicht so ist. Gerade dieses Thema Hypothesenbildung, was ich auch in meinen Investment-Thesen immer beschreibe oder in meinen Investment-Cases, ist auch mal sehr wichtig, dass man sich überhaupt mal Gedanken macht, was die eigenen Annahmen sind auf das Unternehmen bezogen. Weil wenn die halt schon die Grundannahmen falsch sind, dann ist die Investment-These quasi wie ein Haus, was auf so einem bröckligen Fundament steht. Das kann dann in den meisten Fällen auch nicht gut gehen. Also beim Investieren geht es aus meiner Sicht eben sehr viel darum, auch die Frage, was weißt du eigentlich wirklich? Also was ist wirklich möglichst nah an der Wahrheit? Und was ist nur zum Beispiel eine Meinung, die unbegründet ist, aber an dem man vielleicht irgendwie festhängt? Und das verkörpert aus meiner Sicht dieses Zitat wirklich sehr, sehr gut, dass man sich immer genau überlegen sollte, was sind wirklich die eigenen Annahmen und Hypothesen, zum Beispiel jetzt bei einer bestimmten Aktie und wie glaubhaft oder wie viel hat es mit der Wahrheit dann auch wirklich zu tun? Also, dass man es auch kritisch hinterfragt, das finde ich da sehr wichtig und verschiedene Perspektiven sieht.
Ja, und wir haben es ja bei Wirecard beispielsweise dann auch erlebt, da gab es ja auch sehr, sehr überzeugte Statements, mit den Marktteilnehmern dann anderen gegenübergetreten sind, die bis auf die letzte, ich glaube, es war die Büroklammer, alles durchgeprüft haben wollten und gesagt haben, dass dieses Unternehmen sauber ist. Und dann hat man dummerweise zwar die Büroklammer vielleicht kontrolliert, aber eben nicht die fehlenden Kontoauszüge, die auch eine der Big Four irgendwie vergessen hatte, genau zu kontrollieren oder nicht so genau kontrolliert hat, durchzugehen. Also von daher sehr, sehr schönes Zitat. Wobei, meinungsstark bist du ja auch. Also das fällt mir auf dem Twitter-Account schon auf. Also das ist schon, da ist von der Zurückhaltung, die du eben auch so ein bisschen rübergebracht hast, was ja dann auch ganz wohltuend ist, die ist da seltener ausgeprägt oder kommt mir das nur so vor?
Ja gut, auf X geht es ja auch darum, irgendwie ein bisschen aufzufallen. Und wenn ich jetzt nur irgendwelche langweiligen Überschriften machen würde, dann würde ja, glaube ich, auch keiner drauf klicken. Von daher muss man auch manchmal ein bisschen mutiger sein und das auch mal ein bisschen überspitzt formulieren. Das gehört aus meiner Sicht einfach dazu. Und dann polarisiert es natürlich zum Teil auch, das ist aus meiner Sicht einfach Teil des Spiels, so gesehen. Also ich mache es einfach generell so, dass ich auf X manchmal auch eben das, die Sachen sehr überspitzt formuliere und dann eben in meinen Analysen dann nochmal wirklich sehr ausführlich durchgehe. Und da versuche ich immer möglichst klar, auch wenn es natürlich schwierig ist, sowohl die Chancen als auch die Risiken von einem Unternehmen auch darzustellen.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Und genau das wollen wir jetzt machen bei einem der Unternehmen, was wohl am stärksten polarisiert, was teilweise von einigen Anlegern gleich einer Religion quasi vertreten wird. Und deswegen fangen wir jetzt an mit Tesla, mit einem Unternehmen, was mit natürlich, insbesondere nach dem jüngsten Anstieg auf im Moment so um die 420 US-Dollar abstrus bewertet ist. Aber das ist ja nur die Ad-hoc-Betrachtung. Ob das KGV heute bei 240 ist, sagt ja nichts darüber aus, welche neuen Sachen von Elon Musk da so kommen. Das Ganze bedeutet aber auch, dass dieser jüngste Anstieg, der ja insbesondere auch dadurch ausgelöst wurde, dass Musk bekannt gegeben hat, dass er im Gegenwert von 1 Milliarde Aktien gekauft hat, dass die Marktkapitalisierung jetzt bei 1,36 Billionen US-Dollar liegt. Wichtig dabei ist, dass dieses Unternehmen aber finanziell ziemlich gut gestellt ist. Es fällt einem immer dann auf, wenn man so sieht, Marktkapitalisierung ist 1,36 Billionen und der Enterprise Value ist 1,3 Billionen. Und diese 1,36 und 1,3, die signalisieren dann mal den ganz lockeren Betrag von 60 Milliarden US-Dollar, die da in irgendeiner Form einfach mal in Anführungsstrichen so rumliegen. Der letzte Quartalsbericht hat es ein bisschen nochmal anders eingeordnet. Also dann, demnach sind so knappe 40 Milliarden, die einfach da sind. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist nämlich ungefähr der Nettogewinn, der seit 2020 angefallen ist. Und der Nettogewinn, mit dem man dann die Nettoverluste der ersten 13 Jahre, in denen das Unternehmen dann eben auch diese Berichte offengelegt hat, von 2007 bis 2019, deutlich ausgeglichen hat. Das waren 6,7 Milliarden US-Dollar. Die hat man quasi als dokumentierte Anlaufverluste dann den Aktionären zugemutet. Und die sind dafür zumindest auf der Ertragsebene sehr, sehr reichhaltig belohnt worden. Und wenn sie lange genug als Aktionäre dabei waren, ja im Grunde genommen auch sehr gut aus der Sache rangekommen. So, nun sind wir aber heute im Jahr 2025. Nun sind wir im September. Tesla hat ein lahmendes, nennen wir es mal so, Automobilabsatzgeschäft. Sie sind, Max, in den Bereich des autonomen Fahrens nach einem Jahrzehnt der Ankündigung jetzt wirklich mal eingestiegen. Und es gibt noch ein paar andere Fantasien, die Analysten haben, die ich hier auch mal in einem Bullcase zum Ausdruck gebracht habe. Der ist aktualisiert und für nachher auch nochmal vorbereitet. Aber Tesla ist ja eine deiner Lieblingsaktien. Lieblingsaktien ist vielleicht nicht ganz fair gewählt, aber einer deiner Top-Picks. Erzähl du mal deinen Case, den du ausgehend von der jetzigen Situation hast, weswegen du es auch bei 1,3 Billionen US-Dollar für möglich hältst, dass sich diese Aktie verzehnfacht.
Ja, das kann ich gerne machen. Du hast ja schon vieles da angestoßen. Also ich würde nochmal kurz einen Schritt zurück machen und sagen, wie ich eben auf das Unternehmen gestoßen bin. Ich hatte ja auch schon vorher gesagt, dass ich ein Autofan eben bin und früher eben vor allem meine Faszination für Mercedes-Benz und Porsche hatte. Und so bin ich tatsächlich auch damals dann auf Tesla gestoßen. Und wie auch du schon gesagt hattest, fand ich damals das Unternehmen wirklich sehr, sehr überbewertet. Was ich aber interessant fand, dass ja Tesla es damals geschafft hat, mit dem Model S, ne, im Jahr 2012 und 2013 auch, tatsächlich das Car of the Year zu werden. Also es wurde mehrfach ausgezeichnet. Und das hatte ich zumindest damals nicht so wirklich verstanden, wie Tesla das schaffen konnte. Von quasi ein paar Jahre vorher hatten sie ja gefühlt gar nichts verkauft, nur den Roadster in sehr kleiner Stückzahl. Wie sie es geschafft haben, quasi aus dem Nichts einfach mal eins der beliebtesten Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Aber wie gesagt, damals war die Aktie für mich auch viel zu teuer, wie du angesprochen hattest. Aber ich habe damals das Unternehmen auch noch nicht wirklich stark verstanden. Damals war für mich auch immer so, wenn das KGV hoch ist, dann kann ich es nicht kaufen. Aber mein Ansatz hat sich im Verlauf der Zeit geändert. Was mich aber dann wirklich an Tesla eben auch so fasziniert hat, ist der Track Record von Elon Musk und dem, was das Tesla-Team oder auch eher bei verschiedenen Unternehmen eben hinbekommen hat. Das hat dann auch wirklich mein Interesse geweckt, mich dann nochmal tiefer mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Konkret war das tatsächlich, als es 2017, 2018 in diese Production Hell ging mit dem Model 3, weil es ist eine Sache, ein Auto in, sag ich mal, relativ limitierter Stückzahl, wie zum Beispiel das Model S auf die Straße zu bringen, wo du vielleicht nur ein paar 10.000 pro Jahr verkaufst, das ist relativ überschaubar. Aber es ist noch eine ganz andere Geschichte, wenn du ein Auto wirklich in die Massenproduktion bringst, und das heißt wirklich mehr als eine Viertelmillion, also mehr als 250.000 Stück pro Jahr zu fertigen oder sogar noch mehr. Und damals, als ich eben mir das Unternehmen nochmal dann genau angesehen habe, 2018 war das eben, haben viele eben gesagt, dass Tesla es niemals schafft, ein Auto wirklich in die Massenfertigung zu bringen und sie pleite gehen werden. Also damals waren so ein bisschen die Vorurteile, keiner will E-Autos haben, sie sind viel zu teuer, sie haben wenig Reichweite, es ist überhaupt gar nicht möglich, E-Autos physikalisch anzubieten. Heute ist es aber so, das Tesla Model Y ist das meistverkaufte Auto aller Antriebsarten auf der Welt im Jahr 2023, 2024 und voraussichtlich auch wieder in diesem Jahr, also im gesamten Jahr natürlich. Beim ersten Quartal wurde da auch die Produktion auf die neue Modellgeneration umgestellt. Deswegen standen die Fließbänder da still. Und was mich halt dann auch nochmal zu diesem verzehnfacher Case bringt, also wie häufig bei Elon Musk eben schon gesagt wurde, er schafft die Sachen nicht oder es ist unmöglich oder es halt dann doch geschafft hat. Also zum Beispiel bei SpaceX, bei den selbstlandenden Raketen oder bei Twitter mit X, wo auch viele es für unmöglich gehalten haben, dass er 80% der Leute kündigen kann und trotzdem funktioniert es die App weiterhin oder ist sogar tatsächlich besser geworden, finde ich, als vorher. Ist irgendwie, ja, die meisten Leute sagen, es ist unmöglich und dann schafft das irgendwie doch, aber eben häufig später als gedacht. Das ist, würde ich sagen, das Hauptproblem bei ihm. Zeit ist auf jeden Fall nicht seine Stärke. Aber was auch verständlich ist bei den Projekten, die er angeht, sind halt häufig Sachen, die noch keiner vorher gemacht hat in irgendeiner Form. Und da ist es dann nicht schwierig, überhaupt planbar zu sagen, wann irgendwas fertig wird.
Ich hänge jetzt gerade noch so ein bisschen bei Twitter, ist besser geworden. Dem hänge ich gerade noch nach. Wir wollen ja über Tesla reden, also von daher will ich das gar nicht so stark vertiefen, will nur mal sagen, also da gibt es möglicherweise in dieser Gesprächsrunde und auch bei den Zuschauern auch latent andere Meinungen, ob das so viel besser geworden ist, seit Elon Musk da die Dinge übernommen hat und wie er Free Speech da so ausleben lässt. Aber bleiben wir vielleicht bei Tesla.
Absolut, das ist ein polarisierendes Thema. Und was ich eben bei Tesla spannend finde, dass es halt nicht nur ein Autounternehmen ist. Also es war auf jeden Fall lange Zeit ein Autounternehmen und das war auch mein damaliger Investment Case im Jahr 2018, als ich das Unternehmen erstmalig gekauft hatte. Aber mittlerweile ist es vielmehr so, dass eben das Auto quasi nur als Plattform zu sehen ist für alles Weitere. Und ich sehe eben einen sehr klaren Weg, wie Tesla in der Lage sein wird, quasi die Infrastruktur für künstliche Intelligenz in der realen Welt eben aufzubauen. Also außerhalb der Cloud, außerhalb des Data Centers, außerhalb vom Browser, wo ChatGPT drin läuft, sondern wirklich das autonomes Fahren und eben Robotik in einem wirklich großen Maßstab umgesetzt werden. Das finde ich da eben sehr spannend. Wie du auch schon gesagt hast, aktuelles Kerngeschäft im Autobereich schwächelt. Das liegt einfach daran, weil Tesla eben mit einem Auto fast den Großteil seiner Umsätze generiert. Das ist das Model Y. Und die Autobranche auch weltweit nicht unbedingt in der besten Verfassung ist. Die Zinsen sind höher als noch vor ein paar Jahren. Die Kaufkraft hat auch in vielen Ländern gelitten durch die Inflation oder die deutlich höhere Inflation der letzten Jahre. Und wir haben auch eine Überproduktion in einigen Ländern, wie vor allem China, die eben zu gewissen Preiskämpfen führen.
Wir haben vielleicht auch einen Unternehmenschef, sorry, dass ich unterbreche, wir haben vielleicht auch einen Unternehmenschef, der in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt dadurch aufgefallen ist, dass er besonders politisch sympathisch agiert bei der Mehrheit der Leute.
Absolut. Also er nimmt kein Blatt vom Mund, das stimmt. Seine Äußerungen polarisieren. Aber im Endeffekt ist es ja auch so, die Autobranche generell, viele andere Unternehmen haben jetzt auch nicht die besten Zahlen. Aber Tesla ist eben weiterhin das einzige Unternehmen, was mit dem Verkauf reiner E-Autos eben Gewinn generiert. Alle anderen verlieren Geld, BYD, XPeng, NIO und so weiter und auch die deutschen Autohersteller. Das ist aus meiner Sicht eben schon ein klarer Wettbewerbsvorteil, wenn du eben das meistverkaufte Auto der Welt, alle Antriebsarten hast, dass du damit halt Gewinn generierst und alle anderen dich und dadurch halt auch den Markt ein Stück weit konsolidieren kannst. Aber ganz klar, die Autobranche ist in keiner guten Verfassung. Das sehe ich eben auch weiterhin. Also man hat viele Gewinnwarnungen in den letzten Monaten auch mitbekommen von anderen Unternehmen im Autobereich. Klar, manche Player wachsen auch noch, aber häufig von deutlich kleineren Stückzahlen. Und natürlich ist es so, dass die Chinesen auch nach Europa expandieren zum Teil. Aber die machen halt auch weiterhin keinen Gewinn. Also es geht aus meiner Sicht nicht nur darum, wer die meisten Autos verkauft, sondern wer überhaupt Autos auch oder E-Autos profitabel verkaufen kann.
Bevor wir zum Bullcase kommen, der kommt ja von dir zuerst, will ich zumindest noch gefragt haben, für wie gefährlich hältst du die Art und Weise, wie Elon Musk jetzt in den letzten Jahren auch aufgetreten ist? Das Bild hat sich ja gewandert. Von dem, ja, sowieso immer leicht Verrückten, das war auch schon vor 10 Jahren, das war auch schon vor 15 Jahren, leicht verrückten Unternehmer mit den komischen Ideen, weil er hat ja in der Tat diverse Male jetzt bewiesen, dass er liefert. Ne? Also so bei Bayern München sagt man immer ganz oft, immer Glück ist Können. Und das, also der hat Tesla zum Laufen gebracht, der hat SpaceX zum Laufen gebracht. Er hat das ganze Thema generell auch der Akkus auf eine andere Ebene skaliert, als es viele andere für Möglichkeiten hat. Er hat ein weltweites Netzwerk mit Ladeinfrastruktur aufgebaut, wo die deutsche Automobilindustrie heute noch sich gerne an den Staat wendet und sagt, gebt uns mal Geld. Das hat ja alles aus dem Unternehmen heraus geklappt. Und das ist eben immer wieder unglaublich beeindruckend. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass ich beispielsweise sagen würde, so cool ich das Model Y beispielsweise finde, wenn ich es in Berlin dann mal in einem Miles beispielsweise fahre, ich würde mir aufgrund dieses Unternehmenschefs niemals einen Tesla mehr kaufen. Ich würde mir in der aktuellen Situation und auf Basis dessen, wie er auftritt in den letzten 2-3 Jahren, auf keinen Fall einen Tesla kaufen. Und ich bin ja mit der Einstellung nicht so ganz alleine. So, und das ist ja jetzt mal unabhängig von den Ansichten zu seinen politischen Statements. Das ist ja fürs Unternehmen durchaus auch eine Gefahr.
Also eine Gefahr ist es auf jeden Fall, wenn er sich wirklich nachhaltig bemerkbar macht bei Tesla in den Finanzzahlen. Klar kann man jetzt sagen, was sind die Gründe dafür, dass der Absatz zurückgeht und ähnliches. Klar, vielleicht ist dann Aspekt dabei, dass es politisch eben da starke Dämpfer gibt in der Richtung, dass einige Käufer sich dann gegen den Kauf eines Teslas entscheiden, aus den Gründen.
Glaubst du nicht, dass das so ist? Also diese dramatischen Absatzrückgänge in Europa, glaubst du, dass die in anderen Dingen liegen?
Also bei welchem Unternehmen läuft es denn deutlich besser im E-Auto-Bereich, das quasi wirklich auf einer sehr hohen Basis noch weiterhin sehr stark wächst?
Dass 70-prozentige Absatzrückgänge da sind, ich glaube, da habe ich von den Deutschen in letzter Zeit nicht so viel zugehört. Also bei den anderen Sachen will ich gar nicht widersprechen, aber bei diesem speziellen Thema da eben schon. Deswegen, mir geht es gar nicht um die Inhalte, mir geht es wirklich um die Auswirkungen auf das Business dieser Gesellschaft, die durch die Aktie dann eben ja auch investierbar ist. Um die Risiken geht es mir bei der Diskussion jetzt mit dir.
Genau, ich glaube, die 70% Absatzrückgang, die du meinst, also sind wahrscheinlich in irgendeinem Land in einem bestimmten Monat. Aus meiner Sicht ist es immer wichtig zu sehen, was wird wirklich weltweit an Teslas verkauft und eben nicht nur in einem Markt oder in einem Monat oder in einem Quartal, sondern die langfristige Perspektive. Ganz klar, wir sehen jetzt auch seit einigen Quartalen diese Schwäche eben bei Tesla. Da hast du recht, das stimmt. Aber die Frage ist halt, ist das jetzt wirklich nachhaltig so oder ist es eine vorübergehende Schwächephase, eben wie ich auch schon angesprochen hatte, mit wirtschaftlichen Faktoren? Das Thema Politik oder auch Polarisierung von Elon Musk, klar, man muss ihn so nehmen, wie er ist. Er hat sehr große Stärken, sehr große Schwächen. Ich denke, das gehört einfach dazu. Das muss man als Paket dann einfach akzeptieren. Aus meiner Sicht, wenn man sich seinen Track Record ansieht, er hat in der Vergangenheit einfach in Summe betrachtet die richtigen Entscheidungen getroffen. Mit vielen ist man nicht einverstanden. Das mag so sein. Aber die Frage ist, warum ist er dann, ich glaube mittlerweile nicht mehr, aber sonst einer der reichsten Menschen der Welt, wenn er so häufig falsch liegt? Also vieles hat sich im Nachhinein als richtig erwiesen, was er gesagt hat. Und viele haben das anfangs angezweifelt. Aber aus meiner Sicht sehe ich da bisher noch keine Bedrohung für Tesla. Klar, es kann Schwächen geben oder es gab ja sicherlich einigen Absatzrückgang. Aber die Frage ist, ist das eben wirklich darauf zurückzuführen, auf seine Äußerungen? Oder ist es nicht sogar so, dass manche Käufer deswegen vielleicht keinen Tesla kaufen, aber andere Käufergruppen kaufen sich einen Tesla? Also die Frage ist, hat es wirklich netto betrachtet ein negativer Effekt, seine politischen Äußerungen? Ist eben schwer zu sagen. Aber ich bezweifle, dass dadurch jetzt Tesla pleite geht, wenn das jetzt im Worst Case überspitzt formuliert werden müsste.
Also deine Aussage unterstützen, da haben wir hier einen Blick in die Key Metrics, Trailing 12 Months, wo man eben sieht, dass der Absatz auf ungefähr 1,7 Millionen Fahrzeuge auf einer 12-Monats-Ebene zurückgegangen ist. Ja, das ist so. Also mag so sein. Und du sagst da an der Stelle, da wird man dann eben, es wird mittelfristig immer mal irgendwie so den ein oder anderen Dämpfer geben, aber auf Basis der technologischen Innovationskraft und auch der Entscheidung, sich jetzt wieder mehr ums Unternehmen zu kümmern und weniger um Politik, siehst du da ein paar positive Merkmale. Und was erwartest du da, was da besonders ins Positive dreht und wo zukünftig das Wachstum und dann eben auch diese starken Kursgewinne herkommen?
Genau, also mein Tesla Investment Case, also ich nehme ganz kurz, klar, das Autogeschäft ist ein bisschen aus meiner Sicht noch die Basis bei Tesla, macht ja über 70% der Umsätze noch aus, keine Frage. Aber ich sehe da halt einen fundamentalen Wendepunkt auf das Unternehmen zukommen. Und da gibt es für mich eben drei Faktoren, die eine sehr große Rolle spielen. Mein Fokus liegt vor allem darauf, auf der Kennzahl, wie gut schafft es Tesla, die Kosten pro Auto zu senken. Dann, was sich im Grunde daraus ergibt, je günstiger du die Autos eben von deiner Kostenstruktur hast, desto günstiger kannst du sie auch anbieten am Markt. Das wird aus meiner Sicht eben dazu führen, dass Tesla eben weiterhin mit dem Model Y das Auto stellt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt oder auch zukünftigen Modellen. Da sind sie auch in Planung, weil das Model Y kostet eben über 40.000 Euro oder 40.000 Dollar, was eben nicht so erschwinglich ist für jeden. Das muss man auch ganz klar wissen. Also Tesla verkauft nur Autos über 40.000 Dollar. Da ist der Markt natürlich auch begrenzt in diesem Bereich und man kann nicht unendlich wachsen. Da arbeitet aber Tesla dran. Und solange dann halt Punkt 2 Tesla weiterhin das meistverkaufte Auto auf der Welt stellt, sehe ich oder unter den Top 3 auf jeden Fall ist und sie dadurch halt überlegene Skaleneffekte realisieren können und weiterhin profitabel bleiben, sehe ich da wenig Bedenken. Und die dritte Säule bei meinem Investment Case ist, dadurch, dass sie halt so viele E-Autos produzieren, schaffen sie im Grunde auch eine Flotte, die aus meiner Sicht dann eben der Startpunkt ist, um wirklich eine autonome Taxiflotte eben auf die Beine zu stellen. Also sie haben jetzt mittlerweile über 7 Millionen Autos an Flotte, die potenziell in der Lage wären, autonom zu fahren, wenn wirklich die Software an dem Punkt ist, dass sie zimmersicherer ist eben als der Mensch. Da arbeiten sie aktuell dran. Und dazu kommen dann eben noch andere Faktoren, wie zum Beispiel das wachsende Energiegeschäft, das mittlerweile Stand jetzt doppelt so profitabel ist wie das Autogeschäft sogar und dieses Jahr auch in der Kapazität mit 50% wachsen soll. Plus dann eben noch...
Was heißt Energiegeschäft?
Also Tesla verkauft ja eben nicht nur die Autos, sondern sie verkaufen ja auch Solar- und Batterien oder vielmehr Akkus, sowohl für deinen Heimspeicher. Also angenommen, du hast jetzt zum Beispiel zu Hause Solar auf dem Dach, da kannst du dir dann einen Akku neben deine Garage stellen, der dann voll beladen wird. Und damit kannst du zum Beispiel deinen Tesla dann auch quasi betanken oder vielmehr laden im Endeffekt. Und sie bieten das auch nicht nur für Privathaushalte an, sondern auch für große gewerbliche Kunden. Also quasi, um auch das Energienetz gut zu betreiben. In vielen Ländern ist es eben relevant, auch einen stationären Akku zu haben oder vielmehr sehr, sehr große Akkuflächen zu haben mit dem Megapack, was sie da eben auch anbieten. Und das Geschäft wächst tatsächlich sehr stark oder wird dieses Jahr sehr stark wachsen bei Tesla.
Also mit anderen Worten, Elon Musk stellt die Technologie bereit, die dazu führen kann, dass Deutschland nennen wir es mal, Energieautonomie erreicht, die er gleichzeitig in anderen Statements kritisiert, weil Atomkraftwerke abgeschaltet sind. Aber das ist schon in der Bereich, wo er eigentlich hilft, die Probleme, die da noch existieren, zu beseitigen.
Genau, also ich glaube, in Deutschland würde es auf jeden Fall helfen, auch noch mehr große Akkuspeichermöglichkeiten zu haben. Oder vielmehr, es gibt ja da verschiedene Probleme, die wir in Deutschland beim Thema Energie haben, Energiemix und so weiter, Energiepreise und ähnliches. Aber grundsätzlich ist das Thema Akkuspeicher aus meiner Sicht auch gerade diese großen Projekte, die Tesla eben begleitet, wo sie auch wirklich sehr starkes Wachstum verzeichnen, ist aus meiner Sicht auch ein spannender Bereich, wo es ja dann auch in dieses Thema Ökosystem eben geht bei Tesla. Genau, aber vielleicht nochmal kurz, um den Investment Case dann abzuschließen. Also aus meiner Sicht ist Tesla eben an einem fundamentalen Wendepunkt wo sie eben von dem Auto als Einmalverkauf übergehen zu dem Auto als Dienstleistung. Und Dienstleistung eben einer autonomen Taxiflotte ähnlichen Dienstleistung. Also, dass sie nicht mehr Umsätze vor allem dadurch generieren, dass sie im Auto einmalig verkaufen an den Endkunden, sondern fast schon wiederkehrende Umsätze erzielen, dass du dir quasi dann deinen autonomen Tesla auf Knopfdruck nach Hause oder zur Arbeit, wo auch immer du gerade bist, bestellen kannst und der Tesla dich dann eben autonom zu deinem gewünschten Zielort bringt. Und da haben sie aus meiner Sicht eben die besten strukturellen Vorteile in der Kostenstruktur. Jeder Tesla ist ja aktuell schon im Grunde mit den Kameras ausgestattet, um autonom zu fahren. Der KI-Chip ist im Endeffekt auch schon jedem Tesla verbaut. Ein Tesla kostet in der Herstellung aktuell etwa $32.000 im Durchschnitt. Und wenn man es jetzt mal vergleicht mit zum Beispiel Waymo, die auch als ein sehr erfolgreicher Player da gehandelt werden in dem Markt und auch einiges richtig machen. Da kostet Waymo ja im Durchschnitt etwa $180.000 in der Bereitstellung. Und da sieht man einfach einen fünffachen Kostenvorsprung bei Tesla. Und deswegen glaube ich auch, dass Tesla eben zum einen die Flotte hat, um so viele Autos autonom auf die Straße zu bringen. Jeder könnte ja tendenziell seinen Tesla dann autonom eben vermieten. Ob das dann wirklich bei allen Fahrzeugen so klappt und jeder dafür bereit ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber Stand jetzt sehen die Pläne von Tesla deutlich ambitionierter aus bei Waymo, die ich glaube nächstes Jahr mit gerade mal um die 3000 autonomen Fahrzeugen planen. So viel fertig Tesla pro Tag. Also Tesla ist in einer ganz anderen Fähigkeit, eine autonome Flotte zu betreiben und auszurollen, weil sie bessere Kostenstruktur haben. Oder aus meiner Sicht eben auch den einzig generell skalierbaren Ansatz, eben weil sie auf ein rein kamerabasiertes System setzen. Dadurch haben die Sensordaten alle den gleichen Input und weil sie halt dadurch auch dann nicht nur den generell skalierbaren Ansatz haben, sondern es auch wirtschaftlich sinnvoll skalierbar ist. Und das sehe ich bisher bei Waymo nicht. Wie gesagt, die Waymo-Fahrzeuge fahren auch autonom, aber es sind ja leider auf klar begrenzte Bereiche fixierte Fahrzeuge. Also es ist aus meiner Sicht eine klare Nischenlösung, die auch funktioniert. Aber Waymo hat aus meiner Sicht oder wird weiterhin Schwierigkeiten haben, das ganz groß auszurollen. Und da sehe ich Tesla klar die besseren Karten haben. Sie haben den richtigen Ansatz, aber sie haben auch einen Ansatz, der erstmal überhaupt iterativ verbessert werden muss. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, die letzten Jahre, dass das Unternehmen überhaupt an dem Punkt ist. Und jetzt haben sie ja seit Juno im Grunde das Testprojekt in Texas, sind jetzt auch mittlerweile in Kalifornien unterwegs und Nevada, wo sie jetzt auch die Testzulassung bekommen haben. Das passiert natürlich nicht alles über Nacht. Und das ist auch noch mit Sicherheitsfahrer auf dem Beifahrersitz. Das liegt aber auch daran, weil wir alle wissen, wenn ein Tesla irgendwo einen Kratzer reinmacht, ist das überall in den Medien. Deswegen geht Tesla da sehr auf Nummer sicher und auch wirklich sehr langsam voran.
Also das Risiko, dass da irgendwas passiert, das hat ja jeder, der im autonomen Fahrenbereich in irgendeiner Form unterwegs ist, dass da eine ganz andere Empfindlichkeit herrscht. Aber nun ist es ja auch so, dass die Anzahl der Problemfälle, der, nennen wir es mal, der autonomen Missgeschicke, eben auch relativ regelmäßig gut dokumentiert ist. Und da fällt Tesla eben auch sehr, sehr regelmäßig auf, auch ohne, dass es bei dem autonomen Testbetrieb bisher, glaube ich, zu Schadensfällen oder zu größeren Schadensfällen gekommen ist, die verstärkte Publizität erfahren haben. Aber dass die Technologie eben vielleicht in 99 oder auch in 99,9 der Fälle funktioniert, aber in einem Promille eben nicht. Das klingt im ersten Moment eben ganz nett, aber wenn man jetzt mal überlegt, dass man bei 100.000 gefahrenen Kilometern bei einem Promille der Fälle Probleme hat, dann ist das immer noch eine ganz schön lange Strecke, wo man Probleme hat, sind 100 Kilometer. Also von daher, wo leitet sich der Optimismus ran, dass man allein auf Basis der Kameratechnologie diese Sache hinbekommt, wo ganz, ganz viele andere Ansätze verfolgen? Ist es da vor allen Dingen die Einstellung, Elon Musk hat bisher ganz viele Dinge schon hinbekommen, das wird er diesmal da auch schaffen?
Das ist sicherlich ein Ansatz, den man sich anschauen kann, aber das alleine reicht jetzt nicht aus. Also aus meiner Sicht muss man die Ansätze vergleichen und bei den meisten oder eigentlich bei allen anderen Player basieren ja die Ansätze auf vor allem LiDAR und vor allem auch verschiedenen Sensortypen. Und das ist aus meiner Sicht eben das Problem, dass du keinen einheitlichen Dateninput eben bekommst. Und das aus meiner Sicht ist ein Faktor, aber der andere Faktor ist, dass selbst die Player, die diesen LiDAR-Ansatz fahren oder gefahren sind, mittlerweile sagen, dass es der falsche Ansatz sind. Also lange Zeit war ja zum Beispiel die GM, also General Motors Tochter Cruise, das war auch ein Unternehmen für autonomes Fahren, Da hat sich mittlerweile der Gründer und ehemalige Geschäftsführer auch dafür ausgesprochen, dass Tesla den einzig richtigen Ansatz verfasst oder verfolgt und sogar Waymo mittlerweile mehr in die Richtung von dem Tesla-Ansatz geht. Also warum ist es dann jetzt plötzlich so, dass alle mittlerweile in die Richtung sich richten, die Tesla fährt, wo sie es über Jahre hinweg eben kritisiert haben und es als Schwachsinn abgetan haben? Und jetzt mittlerweile fahren die Teslas ja voll autonom, mittlerweile in gewissen Bereichen der USA, klar noch in abgesperrten Bereichen, das stimmt, und mit Sicherheitsfahrer auf dem Beifahrersitz. Aber sie kommen schrittweise in diese Richtung und ich glaube, nächstes Jahr spätestens wird der Wendepunkt erreicht sein, wo sie dann auch wirklich den Ansatz haben, dass es weit genug ist für die regulatorische Zulassung und dass es dann in den USA auch wirklich flächenmäßig ausgerollt werden kann. Und das sehe ich halt bisher bei den anderen Playern noch nicht. Also wenn selbst deine Konkurrenten sagen, dass du den richtigen Ansatz hast, also wie willst du dagegen argumentieren?
Okay, dann fühl mich doch mal, das haben wir autonomes Fahren. Kommt da noch was anderes? Wir haben ja noch diese klitzekleine Thematik der humanoiden Roboter. Spielt das in deinem Case in irgendeiner Form eine Rolle?
Ist natürlich noch ein Zukunftsprojekt, ganz klar. Also das sieht noch deutlich weiter in der Zukunft als das autonome Fahren. Also man muss sich ja vorstellen, es ist aktuell noch ganz klein Prototyp, der Bot Optimus, wie er heißt. Und aus meiner Sicht wird das auch noch deutlich länger dauern als das autonome Fahren. Das Spannende, was dabei halt der relevante Punkt für mich ist, es ist jetzt ein bisschen ähnlich wie das autonome Fahren. Also Tesla hat so ein bisschen die Zutaten oder hat die Fähigkeiten, einen humanoiden Roboter eben nicht nur herzustellen, weil das können andere auch, das ist nichts Besonderes, das kann Boston Dynamics, die machen das seit 30 Jahren, das ist keine besondere Leistung oder auch viele chinesische Player. Wo aber wirklich der fundamentale Unterschied ist, bist du in der Lage, diesen Roboter nicht nur einmal als Prototyp oder in Kleinserie zu machen, sondern wirklich im Massenmarkt, also wirklich in riesigen Fabriken zu fertigen, zu vertretbaren Kosten. Und das hat bisher noch kein Player geschafft. Und Tesla hat es beim E-Auto geschafft, wo auch die Lieferkette nicht da war, wo auch die Wertschöpfungskette noch nicht da war. Und Tesla hat es da im Grunde eingeführt, hat vieles eben auch selbst gefertigt beim E-Auto. Also die Fertigungstiefe bei Tesla liegt ja bei etwa 80%. Tesla fertigt 80% der Komponenten im E-Auto selbst. Das ist bei den meisten Autounternehmen anders. Da blickt man eher so auf 25% der Teile, die selbst gefertigt werden. Der Großteil kommt von Zulieferern. Und das ist halt häufig bei neuen Technologien, oder das E-Auto ist zwar keine fundamental neue Technologie, aber bei Technologien, die du in den Massenmarkt überführen möchtest, wie zum Beispiel humanoide Roboter, ist es das gleiche Prinzip. Du hast keine Lieferketten dafür, keine Teile, die deinen Anforderungen entsprechen, um es eben nicht nur als Prototyp zu fertigen, sondern auch in Großserie. Und ich spreche von mehreren Millionen Einheiten pro Jahr. Und da sehe ich Tesla die besten Karten haben, weil sie ja diese Manufacturing-Expertise haben, die kein anderer Player hat. Und deswegen sind auch alle anderen daran gescheitert. Also Boston Dynamics probiert seit 30 Jahren, diese Roboter irgendwie zu verkaufen und es sind nicht über das Prototypenstadium hinweggekommen. Also die Roboter sehen cool aus und können vielleicht auch das gleiche wie ein Tesla-Roboter auf den ersten Blick. Aber die Geschwindigkeit, mit der sich Tesla jetzt seit 4 Jahren von einem Prototypen Richtung Massenfertigung bewegt, das ist einfach unnormal. Und ich glaube, deswegen werden sie die Einzigen sein, die auch diese Roboter nicht nur als Prototyp, der irgendwie rumläuft und nett aussieht, herstellen können, sondern auch wirklich in Massen, also mehrere Hunderttausend und Millionen Stück pro Jahr herstellen. Wird aber noch länger dauern als das autonome Fahren, ganz klar. Deswegen, mein Investment Case aktuell basiert vor allem eben auf dem autonomen Fahren. Das ist aus meiner Sicht ein Markt, der, ja, es gibt die verschiedensten Schätzungen, 400 Milliarden bis 1 Billion, 10 Billionen oder noch mehr Dollar gehen kann. Ich glaube, fundamental geht es halt darum, das Auto als Produkt zu ersetzen durch die Dienstleistung. Und aus meiner Sicht, wenn das halt du dem Fahrer, was halt der größte Kostentreiber ist, beim Auto rausnimmst oder bei der Taxifahrt wegnimmst, dann wird das Ganze eben auch nicht nur 50% günstiger, sondern eher 70% günstiger und das ist eine viel höhere Nachfrage, weil mehr Leute es eben auch nachfragen.
Herr Jürgen, kurz einen Einschub bringen und an eine Sendung hier erinnern, die ich mit Lars Thomsen zusammen aufgenommen habe, wo es auch darum geht, wann ich denn bei mir zu Hause von einem humanoiden Roboter, die nach meiner Vorgabe zubereiteten Ex-Benedikt ans Bett gebracht bekomme. Das war der Case, den ich Lars formuliert habe und wo ich ihn gebeten habe, mal eine Timing-Ansage zu machen. Und die Timing-Ansage war 27. Und ich wage zu bezweifeln, dass ich mich im Jahr 27 in einen Tesla setze und mich von mir zu Hause zum Berliner Hauptbahnhof oder zum Berliner Flughafen oder woanders zu Christian zum Nudelnessen bringen lassen werde, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dass Tesla bis dahin diese Technologie in der Tat so zur Reife gebracht hat, wobei ich mich irren kann. Und es kann natürlich auch an der deutschen, an den deutschen Behörden liegen. Aber ich glaube auch, dass es keinem anderen gelingen wird, dass das klappt. Was in San Francisco, in vielen anderen amerikanischen oder in mehreren amerikanischen Städten mit Waymo-Technologie inzwischen eben funktioniert. Aber das werden wir sehen. Nur, also diese humanoiden Roboter, die scheinen mir deutlich schneller zu kommen. Aber bevor ich meinen Bullcase aufmache, ich will jetzt endlich verstehen, wohin dein Bullcase uns führt.
Genau, also was ja beim autonomen Fahren das Schwierige ist, ist sicherlich ganz klar das Timing. Also man kann halt nicht mit 100% Gewissheit sagen, wann wirklich der Punkt erreicht ist, dass es dann auch wirklich die Zulassung bekommt. Ich gehe dort davon aus, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr in den USA sein oder in den meisten US-Bundesstaaten, dass Tesla das im großen Stil ausrollen kann oder viel mit dem Knopf drücken kann und dann können die meisten Teslas autonom fahren. Bei anderen muss die Technik auch noch zum Teil nachgerüstet werden, aber das sind überschaubare Kosten im Vergleich zu dem, was das Auto dann als Umsatzquelle bringt. Aus meiner Sicht sehe ich auf jeden Fall in den nächsten 5 bis 10 Jahren eben einen Tenbagger vom aktuellen Niveau aus. Das heißt eben eine Verzehnfachung. Dann bewegen wir uns nicht mehr bei Kursen von, ich glaube, aktuell sind wir bei um die 350 Euro oder so, sondern eher bei 3.500 Euro und sogar mehr. Einfach weil die Anzahl, also weil die Höhe des Umsatzes einfach massiv zunimmt und eben auch die Profitabilität. Also es ist ja so, Tesla hat aktuell oder in den letzten Jahren Bruttomargen gehabt. Also quasi der Bruttogewinn ist ja im Grunde die Messgröße, wenn du von dem Umsatz alle direkten Herstellungskosten abziehst. Und hatten sie einen Bruttogewinn oder eine Bruttogewinnmarge von etwa 15-30% in der Spitze. Also das ist für die Automobilbranche noch einigermaßen gut. Da gibt es welche, die haben deutlich niedrige Gewinnmargen oder niedrige Bruttogewinnmargen. Und durch diesen Wendepunkt, den ich ja beschrieben hatte, werden sie aus meiner Sicht eher Richtung 60 bis vielleicht sogar 80 oder sogar 90% Bruttomarge kommen. Einfach weil sie eben die Autos für das Ausnahmefahren viel günstiger eben herstellen können und eben auch in der Bereitstellung das ermöglichen können. Und bei dem Thema autonomes Fahren ist es ja sehr wichtig, diese Kombination zu haben aus zum einen den Skaleneffekt in der Produktion. Also wie günstig kannst du überhaupt so viele E-Autos bereitstellen, die autonom fahren können? Da hat Tesla einfach aus meiner Sicht fundamentale Vorteile, weil sie als einziges E-Auto-Unternehmen weltweit profitabel sind. Also reines E-Auto-Unternehmen, Hybride zählen nicht. Und du brauchst halt die Netzwerkeffekte, also eine gewisse Dichte an Autos oder verfügbaren Fahrzeugen in einer gewissen Stadt, um überhaupt Verfügbarzeiten oder gute Verfügbarkeiten zur Verfügung zu stellen.
Max, hast du mal durchgerechnet? Also ich hatte das in irgendeiner Sendung mal gemacht für das autonome Fahren bei Waymo. Wo ich so, Größe des Taximarktes im Jahr 2024, 280 Milliarden US-Dollar, soll bis 2029 auf 400 Milliarden US-Dollar steigen. Jährliches Wachstum irgendwie 9% oder sowas. Also sagen wir mal 400 Milliarden. Davon dann erstmal 200 Milliarden autonom, Nettomarge 30%, die relativ locker vorstellbar ist. Dann wiederum 25% Marktanteil, heißt 200 Milliarden mal 30% mal 25%, 15 Milliarden Nettoergebnis. Wo ich dann auch einmal darauf kam, oh, das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Also das ist, weißt du, mir geht es einfach darum, also wenn man an das autonome Fahren glaubt, alles gut und schön, wie so, also weil, also dass ich wenn ich 350 mal 10 nehme, dass er 3.500 raus, das ist die klarste Rechnung, die man machen kann. Inzwischen sind es schon 420 von wo es sich verzehnbaren müsste, aber bleiben wir im Zweifelsfall auch bei den 350, ist egal. Was passiert auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite, dass ich das einstelle, was du da prognostizierst?
Ja, ich habe da natürlich die verschiedensten Rechnungen gemacht. Im Endeffekt, klar, alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich. Also sie können einem natürlich eine gewisse Richtung geben, aber es ist natürlich, wird wahrscheinlich auch ganz anders kommen oder wie ich ja schon angesprochen hatte, das Timing dabei ist sehr schwierig. Man kann natürlich super viele Modelle machen, aber im Endeffekt zum Beispiel auch diesen massiven Kursanstieg bei Nvidia hat ja auch keiner in seinen Modellen gesehen. Deswegen ist halt die Frage, wie viel helfen einem diese Modelle auch? Also ich habe es natürlich auf verschiedensten Ebenen durchgerechnet, aber aus meiner Sicht ist es wichtiger, in der Richtung richtig zu liegen, als es exakt in dem Punkt zu sein, wie, ich habe es jetzt exakt prognostiziert, dass Tesla so und so viel Milliarden Gewinn im Jahr 2030 machen wird. Genau, also ich habe es auf verschiedenen Ebenen durchgerechnet, aber die Frage ist halt, wie viel bringt es einem von der Zeit oder ist es dann auch wirklich so zielführend?
Ja, wir können es ja anders machen. Ja, also sorry, dass ich nochmal unterbreche, wir können es ja anders machen. Wir können ja aber sagen, also irgendwie, wenn du ausgehend von den 350 sagst, die sollen sich verzehnfachen, dann reden wir über 10 Billionen US-Dollar. Und wenn wir jetzt einfach mal sagen, also bei 10 Billionen, also es ist trotzdem ja ein Unternehmen, es ist ja trotzdem eine Aktie. Und möglicherweise hat es dann auch kein KGV von 240 mehr, sondern vielleicht wird es dann irgendwann auch mal ganz normal bewertet. Vielleicht mal mit einem 20er KGV. Und wenn ich, wenn ich 10 Billionen durch 20 dividiere, würde ich auf 500 Milliarden Nettoergebnis kommen. Also ich kann, also wenn der Case wäre nach dem Motto, ich habe dann immer noch ein 200er Multiple, okay, ja, dann komme ich auch leichter in die Vorstellungswelten. Aber ich gehe dann irgendwie davon aus, bestimmte Sachen auch im Bewertungsbereich normalisieren sich, weil diese Fantasie, dass das Unternehmen auf einen bestimmten Umsatz oder auf einen bestimmten Gewinn, wie zum Beispiel 500 Milliarden US-Dollar kommen kann, von da aus werden ja die Wachstumserwartungen möglicherweise nicht mehr so sein, dass es sich jedes Jahr um 30% erhöht.
Das ist richtig. Wachstum ist sicherlich eine Komponente. Was ich aber nochmal ganz interessant fand, klar, ich hatte mir auch verschiedene Cases durchgerechnet, aber interessant im Kontext ist ja auch nochmal, ich weiß nicht, ob du es dir auch schon mal angesehen hattest, das neue Vergütungspaket für Elon Musk, was vorgeschlagen wird.
Das habe ich in der Vorbereitung nur gesehen. Da dachte ich, wenn ich darauf jetzt auch noch eingehe, dann machen wir da einfach aus 7+3 im ersten Teil eine Tesla-Sendung, wo noch nicht ganz raus ist, dass es dazu nicht möglicherweise sogar kommt. Ich habe es mir im Detail nicht angeguckt. Ich habe nur gesehen, dass das so darauf hinausläuft, dass er mit diesem Paket mit 1 Billion Gesamtvergütung hinauslaufen könnte. Wo ich dann auch sage, okay, also es gibt dann Leute, die kriegen auch in den Dimensionen den Hals nicht voll. Also das kann ich nicht freundlicher formulieren, tut mir leid.
Alles gut, genau. Also was so interessant ist bei diesem Vergütungspaket, es gab in der Vergangenheit auch schon Vergütungspakete für Elon Musk, die eine ähnliche Grundstruktur hatten. Also es ist immer ein Paket, er kriegt quasi kein Geld ausgezahlt, also keine Cash-Vergütung, keine Fix-Vergütung, kein nichts, kein gar nichts. Nur wenn er es schafft, den Börsenkurs und gewisse operative Kennzahlen massiv zu verbessern, bekommt er eben diese Vergütung. Also diese 1 Billion Dollar kriegt er jetzt nicht einfach so aus Jux und Tollerei, sondern nur, wenn er es schafft, den Börsenwert von Tesla auf über 8,5 Billionen Dollar zu steigern und über 400 Milliarden Dollar an EBITDA zu kommen. Also das ist quasi dann der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Und die Frage ist halt, kann er das überhaupt schaffen oder ist das jetzt nur so ausgedacht? Aus meiner Sicht, Elon Musk ist eine Person, die eben wirklich sehr außergewöhnlich ist. Er hat viele Stärken, aber eben auch Schwächen, wie wir auch schon angesprochen hatten. Aber wenn man eine Sache sagen muss, bei dem letzten Vergütungspaket, was er im Jahr 2016 war es, glaube ich, 2018, war es, als er das bekommen hat, da haben auch die meisten Leute sich ihn im Grunde ausgelacht dafür, dass er so dumm ist, das Paket anzunehmen, weil er erst bezahlt wurde oder die erste Tranche von diesem Vergütungspaket bekommen hat, wenn er mindestens den Aktienkurs verdoppelt und den Börsenwert auch über 650 Milliarden Dollar bringt. Und damals stand der Börsenwert etwa bei 40 Milliarden Dollar, als ich eingestiegen bin. Und aus meiner Sicht ist es so, man muss Personen, die extrem fähig sind und gewisse Kompetenzen haben, einfach Anreize bringen, um Außergewöhnliches zu vollbringen. Und dann wird das scheinbar Unmögliche möglich. Und so sieht das halt auch bei diesem Vergütungspaket. Es ist aus meiner Sicht eines der besten Vergütungspakete, die man sich vorstellen kann. Klar werden neue Aktien dabei ausgegeben und Aktionäre werden um, ich glaube, etwa 12% verbessert. Aber wenn deine Aktie um den Faktor 8 steigt, dann ist das aus meiner Sicht, wenn jemand aus deinen 1.000 Euro etwa 8.000 Euro macht und dir dann 1.000 Euro du ihm abgibst, ganz einfach gesprochen so von der Mathematik, ist es aus meiner Sicht ein sehr fairer Deal. Und ich würde einfach sagen, gucken wir mal, ob er das in den nächsten 10 Jahren schafft, weil sonst läuft bis dann das Paket aus. Es ist aus meiner Sicht strukturell einfach das gleiche Paket. Sie haben bei Tesla ja auch schon mehrfach die Vision des Unternehmens, den Masterplan oder die Masterpläne sehr klar ausgelegt. Das ist auch was ich bei Tesla halt immer sehr spannend finde, dass genau gesagt wird im Vorhinein, was gemacht wird und alle können das eigentlich sehen und dann sieht man quasi, wie das Unternehmen schrittweise abarbeitet. Und das halt in Kombination mit diesem Vergütungspaket, was die richtigen Anreize setzt, ist aus meiner Sicht ein sehr starkes Zeichen und einfach nur wünschenswert, dass wenn ein Manager nichts leistet, er nichts kriegt und nur wenn er extrem Mehrwert bringt und das, glaube ich, ist bei Elon Musk möglich, auch wenn er eine schwierige Person ist, ganz klar. Aber das ist aus meiner Sicht dann die beste Kombination, die man sich vorstellen kann. Vielleicht lachen jetzt auch aktuell wieder viele über dieses Paket oder sagen, dass es ungerecht ist. Aber sein Ziel ist einfach damit, er will halt 25% an Tesla haben, also der Anteile, um eben das Ausrollen von KI wirklich sicher zu gestalten. Also nicht, dass die Roboter dann ans Militär verkauft werden oder ähnliches. Er möchte das einfach nur dann sehr starken Blick drauf haben. Und wenn das sein Wunsch ist, dann kann ich das verstehen, dass man dieser Person diese Anreize gibt, damit sie auch hochmotiviert daran arbeitet.
kann verschiedene Sachen da verstehen. Wenn ich das Gefühl hatte, er ist ein in Anführungsstrichen und in Gänsefüßchen bezeichnet ein guter Mensch, dann würde das bei mir wahrscheinlich auch weniger Alarmsignale auslösen, als es das tut und als es das ohnehin schon tut, dass in welcher Position er sich mit dieser, immer wieder gesagt, herausragenden unternehmerischen Leistung gebracht hat und an welchen Stellen er weltweit inzwischen Einfluss nimmt, bei dem ich eben nicht so positiv drauf zu sprechen bin. Dieses Thema der 400 Millionen EBIT sind eben so ein Anknüpfungspunkt an der Stelle oder sind dann der wesentliche Anknüpfungspunkt an der Stelle für dich, 400 Millionen EBITDA als Ziel da eingetragen zu haben.
Zum Beispiel, also eben das Vergütungspaket ist ja jetzt auch erst vor, ich glaube, ein, zwei Wochen oder einer Woche etwa rausgekommen oder wurde veröffentlicht.
Am 5.9. Also am 5.9. hat Burns darüber geschrieben und da stehen halt, da sind auch die Zusatzziele drin mit 20 Millionen Fahrzeuge, mit 10 Millionen aktiven FSD-Abos und 1 Million Optimus-Robotern. Also da stehen in der Tat ein paar Sachen drin, die dann zu erreichen sind. Die im Zweifel wahrscheinlich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle nachverhandelt werden. Ich finde das auch vollkommen in Ordnung, also wenn man das Oberziel 400 Milliarden US-Dollar EBITDA, da muss man sich auch mal erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja mal eine Ansage.
So ist es, genau. Also ich meine, das ist ja dann schon aktuell ungefähr etwa ein Drittel von Teslas Börsenwert. Also man würde fast schon, klar, EBITDA ist ein bisschen entfernt vom Nettogewinn, das stimmt. Aber wenn man jetzt mal grob über den Daumen sagt, das Unternehmen ist quasi aktuell zum Dreifachen des EBITDAs bewertet. Das würde jeder sagen, wie günstig ist das denn? Gerade wenn man sich überlegt, was da noch kommen kann. Also ich finde es einfach immer sehr spannend, wenn das Management sehr klare Ziele.
Und im Moment sind es eben so um die 14 bis 15 Milliarden. Wenn man es mal rechnen will, dann kann man eben reingehen mit 13 Milliarden einfach mal im Moment rechnet, dann ist eben die Aussage dahinter auch eben eine Verdreißigfachung des EBITDA innerhalb des Zeitraums. Bis wann gilt dieses Optionsprogramm?
10 Jahre, dann ist es abgelaufen. Dann würde er theoretisch nichts bekommen, wenn er die Ziele in diesem Rahmen nicht erreicht. Also er hat jetzt bis September, also wenn das Paket jetzt auf der Hauptversammlung genehmigt wird, und ich gehe davon aus, das wird es, dann hat er bis September 2035 Zeit, vielleicht noch bis Ende des Jahres 2035 Zeit, diese Ziele zu erreichen, den Börsenwert um den Faktor 8,5 oder mehr zu steigern, plus EBIT über 400 Milliarden Dollar, plus mehrere Millionen an Robotaxis und humanoiden Robotern auf der Straße.
Wer nochmal den Bullcase von mir zum Thema Tesla nachschauen will, der guckt bitte in der Sendung am 5.2. Die müsste mit Pip Klöckner gewesen sein. Da mache ich den Case, denn wir sind jetzt mittlerweile bei einer Zeit angekommen, wo ich es gar nicht für möglich gehalten hätte, dass wir nur mit Tesla dahin laufen. Von daher beenden wir jetzt diesen Case. Und ich kann jetzt schon mal sagen, wir werden auch bei zwei Unternehmen hier heute abbrechen, bei dieser Aufzeichnung, um die Sendung nicht komplett eskalieren zu lassen. Den zweiten Teil gibt es dann ein paar Tage später. Wir sind jetzt aber an der Stelle, Max, dass wir uns von Tesla quasi abwenden und einem anderen Unternehmen zuwenden. Und das ist eine Aktie, die wir hier noch nie besprochen haben, wo ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, was du zu dem Unternehmen so zu erzählen hast. Und wir reden jetzt über Hims & Hers Health. So heißt das Unternehmen vollständig. Eine Aktiengesellschaft, die verglichen mit Tesla mit einem geradezu sensationell niedrigen KGV unterwegs ist, von nur 63 im Moment, wo wir eine Marktkapitalisierung haben von 11,5 Milliarden, wo der Enterprise Value bei 12,1 Milliarden ist, also 600 Millionen irgendwo Net Debt sind da irgendwie. Und Es wird beschrieben als multidisziplinäre Telemedizin-Plattform, bei der man Verbraucher mit zugelassenen medizinischen Fachkräften verbindet und Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung ermöglicht und dann eben das ein oder andere zugänglich macht, was vielleicht gar nicht so einfach zugänglich ist. Erzähl uns mal ein bisschen was über Hims & Hers.
Richtig, du hast ja schon da einige Punkte angesprochen. Also vielleicht nochmal ganz kurz, wie ich auf das Unternehmen überhaupt gekommen bin bei Hims. Ich hatte ja, wie eingangs auch schon angesprochen, viele Bücher über das Investieren eben gelesen und ich finde es einfach mal sehr spannend, von den besten Investoren der Welt zu lernen. Und eins der Bücher war eben das von Howard Marks, The Most Important Thing, wie es im Englischen heißt. Und ich hatte mir dann halt zu dem Zeitpunkt mal angesehen, was der Howard Marks eben an Investments macht. Und das war im Jahr 2021 und 2022 in dem Dreh. Was ich halt sehr interessant fand, der Howard Marks kommt ja aus dem Bereich, der macht sehr viel High Yield Investing, also gerade vor allem Anleihen, besonders von Unternehmen, die in Richtung Insolvenz gehen oder restrukturiert werden. Das ist so sein Kernbereich. Deswegen war ich sehr überrascht, weil ich den Howard Marks eben auch für eine sehr kompetente Person halte, mit seiner Investmentgesellschaft Oak Tree Capital, dass er ein SPAC macht, also Special Purpose Acquisition Company heißt das. Ist eine andere Form von einem IPO, wo im Grunde eine leere Hülle an die Börse gebracht wird und dann später mit einem privaten Unternehmen fusioniert wird. Diese SPACs haben einen sehr negativen Ruf und das auch nicht ohne Grund. Da gab es viel Schindluder, was da betrieben wurde. Aber was ich so überraschend fand, dass Oak Tree Capital einen ersten SPAC gemacht hat und daraus ist dann Hims & Hers entstanden. Und ich hatte mir damals eben dann das Investment-Prospekt durchgelesen zu diesem SPAC. Und also das Unternehmen ist jetzt, glaube ich, 2021 aus dieser SPAC-Fusion entstanden und Anfang 2022 ist die Aktie tatsächlich sehr stark gefallen. Und notierte da nur bei um die 4 Euro oder so. Und da habe ich mir dann das Unternehmen mal genauer angesehen, weil ich nicht genau verstanden hatte, warum Howard Marks eben ein SPAC macht in irgendeiner Art und Weise oder da involviert ist, weil SPACs in der Regel eben ziemlich schlecht sind oder man findet da nur sehr wenige Perlen, sagt man mal so. Und da fand ich es halt sehr interessant, dieses Investment-Prospekt hätte auch eine sehr ambitionierte Strategie im Grunde ausgelegt. Und zu dem Zeitpunkt war die Aktie halt so stark gefallen, dass du das Unternehmen quasi für 1 Milliarde damals kaufen konntest, 1 Milliarde Dollar in etwa, so in dem Dreh. Und ich habe einen relativ klaren Weg damals gesehen, dass das Unternehmen 1 Milliarde Dollar in Gewinn reichen kann in den nächsten 5 bis 10 Jahren, also im Jahr 2027 bis 2030, so in dem Dreh. Und den Weg geht Hims aus meiner Sicht sehr klar. Klar war das Risiko damals auch noch viel höher als heute. Aber es war aus meiner Sicht damals ein absoluter No-Brainer, weil das Unternehmen auch sehr viel Cash hatte. Und das Interessante ist, viele haben das Unternehmen, und so war das Narrativ damals auch, als, sage ich mal, ein reines Pillenversandunternehmen angesehen. Aber ich glaube, das greift an der Stelle viel zu kurz. Also wenn man nochmal sich ganz kurz anschaut, was Hims macht. Also in allererster Linie kann man sagen, Hims macht Telemedizin. Also du kannst ja im Grunde einen Arztbesuch bei Hims eben buchen. Und du bekommst eben damit verbunden auch passende Medikamente verschrieben. Und Hims hat sich halt von Anfang an sehr stark auf stigmatisierte Erkrankungen fokussiert. Was ist damit gemeint? Das sind Erkrankungen, mit denen du sehr ungern zum Arzt oder in eine Apotheke gehen möchtest. Also sowas wie Haarausfall, Erektionsstörung und ähnliches. Also nichts, wo du sagst beim Arzt, ja, ich habe Probleme mit Erektionsstörung oder in der Apotheke. Das ist viele Leute und auch gerade jüngere Leute, die Hims damit targetiert hat, sehr unangenehm. Und deswegen bevorzugen sie dieses bequeme Umfeld von zu Hause quasi mit der App in der Hand, einfach sich einen Termin beim Arzt in der eigenen Privatsphäre zu buchen und dann die passenden Rezepte verschrieben zu bekommen und nach Hause geliefert zu bekommen. Das war so ein bisschen der Startpunkt. Hims hat dazu eben noch eine sehr junge oder jung ausgerichtete Werbung, hat da sehr viele Leute angesprochen. Mittlerweile hat das Unternehmen über 2,4 Millionen bezahlende Abonnenten. Also es ist quasi ein Abo-Modell, weil dieses Thema Erektionsstörung, Haarausfall und ähnliches sind halt auch wiederkehrende Erkrankungen. Also es ist nichts, wo du es einmal nimmst und dann ist es quasi geheilt, sondern es ist wiederkehrend, du brauchst es regelmäßig, deswegen gibt ein Abo-Modell da Sinn. Und genau, es sind halt stigmatisierte Krankheiten, also nichts, wo du quasi, ja, was dir sehr unangenehm ist. Und deswegen hat Hims auch sehr viel tatsächlich Paid-Marketing benutzt, um eben diese Leute anzusprechen, die von sich aus gar nicht dieses Problem hätten lösen wollen. Aber Hims war da eben eine Lösung, die es angenehmer gemacht hat, das eben abzubilden. Also der Prozess ist so ein bisschen, Hims ist quasi der vertikal integrierte Anbieter in diesem Bereich. Also sie machen nicht nur irgendwie die Telemedizin und das war's, sondern sie bilden quasi alles ab. Also du meldest dich auf der Webseite an, du hast das Telemedizingespräch mit dem Doktor von Hims, dann kannst du das Produkt auswählen, bezahlen, Abo abschließen, du bekommst das Paket nach Hause geliefert, den ganzen Versand und dann hast du eben auch dieses ganze Thema Kundenbetreuung und ähnliches, was Hims eben anbietet, alles aus einer Hand. Das klingt jetzt erstmal einfach, aber man muss sich vorstellen, Hims richtet sich damit auch nur an Selbstzahler und das ist halt das Problem, was das Unternehmen quasi auch dadurch versucht zu lösen. Sie sind in den USA aktiv. In den USA ist es ja so, das US-Gesundheitssystem ist das teuerste Gesundheitssystem der Welt. Das hat verschiedene Gründe, hohe Komplexität, Intransparenz und ähnliches, was halt zu sehr hohen Preisen eben führt. Und Tim sagt einfach, wir umgehen das einfach und sagen, wir können es einfach viel günstiger anbieten, indem wir einfach so gesehen uns direkt an Selbstzahler richten, die uns bezahlen für eben diese Dienstleistung und das nicht wie die traditionellen Krankenversicherungen in den USA meistens eben über den Arbeitgeber gehen. Und das ist dann häufig auch sehr komplex. Man weiß nicht alles, was übernommen wird, Intransparenz und ähnliches. Und so konnte HIMSS halt in sehr kurzer Zeit, also das Unternehmen wurde 2017 gegründet. In 8 Jahren sind sie auf über 2,5 Millionen Abonnenten, Zahlenabonnenten skaliert und haben da so gesehen sich von der Nische immer mehr in den Massenmarkt dann im Endeffekt auch bewegt und zeigen da weiterhin sehr, sehr hohe Wachstumsraten. Und ich glaube, das Thema ist da noch lange nicht abgeschlossen. Sie gehen jetzt auch immer in noch andere Bereiche rein. Und ich glaube, das ist da an der Stelle auch sehr spannend bei dem Unternehmen.
So, was ich an dem Unternehmen sehr beeindruckend finde, ist dieses Wachstum, wo ich eben sehe, in 19, 83 Millionen, dann auf 149 im Jahr 2020 hoch, in 21 dann schon 272 Millionen, 527 in 22 und dann in der Tat auch in 22 eigentlich das erste Mal absehbar auch mit einem Turn im Bereich Profitabilität, wo die Nettomarge, das klingt jetzt ein bisschen eigenartig, stark gestiegen ist, weil sie nicht mehr so stark negativ war. Also sie ist von -40% auf -12,5% gegangen und spätestens in der Tat, wenn man sich diese Zahlen anguckt, Ende 23 wo das Unternehmen bei 872 Millionen Euro noch eine Nettomarge von -2,7% hatte, war im Grunde genommen der Weg zur Profitabilität einigermaßen klar bereitet, der ja dann auch beschritten wurde. Und in 23 war das Unternehmen in einer Bandbreite von etwa 6 bis 12 US-Dollar gehandelt. Ihr seht ganz unten auf den herunterladbaren Unterlagen, den Lowest Stock Price und den Highest Stock Price, also da die Range im Bereich 6 bis 12 US-Dollar im Jahr 23 und in 24 gab es nochmal einen kleinen Rücksetzer in den Bereich von 8 US-Dollar, aber dann gab es eigentlich kein Halten mehr und die Aktie ging dann in Richtung 30 und dann eben auch noch darüber hinaus.
Genau, vielleicht nochmal ein Punkt, den ich ansprechen würde, ist tatsächlich der Investment Case. Wie ich hier meinte, oder also mein Investment Case bei HIMSS ist, dass das Unternehmen eben nicht nur ein Unternehmen ist, was dir irgendwie Generika-Medikamente nach Hause sendet, sondern HIMSS wird aus meiner Sicht immer mehr zu einer universellen Gesundheitsplattform, was halt den gesamten Gesundheitsprozess abdeckt. Was genau meine ich damit? Damit meine ich, dass HIMSS eben wirklich diesen gesamten Prozess von der Beratung bis zur Diagnose alles aus einer Hand übernimmt. Und da hat das Unternehmen klare Schritte unternommen, das eben abzubilden. Sie haben ein Labortestunternehmen gekauft. Und dadurch, aus meiner Sicht, werden sie eine sehr umfassende Datenbank an Patientendaten aufbauen. Wie schon angesprochen, haben sie etwa 2,5 Millionen zahlende Abonnenten. Und diese Abonnenten generieren eben Daten und Gesundheitsdaten. Und wenn HIMSS eben quasi per Bluttest quasi auch noch auswerten kann, ob gewisse familiäre Vorerkrankungen oder ähnliche Erkrankungen eben bestehen, können sie vielmehr in dieses Thema Präzisionsmedizin reingehen und quasi schon, bevor du zum Beispiel krank wirst, erkennen, ob irgendwas nicht mit dir stimmt und dir darauf basierend die passenden Medikamente eben anbieten und alles aus deiner Hand. Also dieses Thema proprietäre Daten oder auch dieser Datenschatz, den HIMSS dadurch aufbauen wird in den nächsten Jahren, wird aus meiner Sicht unfassbar sein. Und was dazu kommt ist, klar, das US-Gesundheitssystem oder der generelle Markt, der Gesundheitsmarkt in den USA ist ein gigantischer Markt, also 4 Billionen Dollar ist riesig. Klar ist Telemedizin davon noch ein relativ kleiner Bestandteil, wird aber aus meiner Sicht wachsen und so eben HIMSS auch. Und was eben noch dazu kommt, das ist eben dann der spannende Part. Durch diesen Datenschatz, den HIMSS aufgebaut hat, können sie darauf, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das wurde auch schon durch das Management angesprochen, KI-Agenten oder vielmehr KI-Berater auf diesen Datenschatz aufschalten. Was bedeutet das? Quasi, wenn du jetzt HIMSS-Kunde bist, und klar, HIMSS ist vor allem noch in den USA aktiv, hat jetzt erst durch eine Übernahme, expandieren die schrittweise jetzt auch nach Europa, aber vor allem in den USA. Wenn du zum Beispiel deine Gesundheitsdaten auswerten lässt, bekommst du oder wirst du in Zukunft wie so eine Art umfangreiche Beratung von verschiedenen KI-Beratern bekommen. Also zum Beispiel einen Ernährungsberater, einen Fitnesscoach, einen Doktor und das wird alles durch KI eben dann ermöglicht und deine Daten werden ausgewertet. Und das wird aus meiner Sicht eben fundamental die Kostenstruktur und den Mehrwert von HIMSS für seine Kunden eben verbessern. Also das wird aus meiner Sicht über viele Jahre das Wachstum antreiben und die Profitabilität da eben steigern, dass HIMSS mehr Behandlungen pro Patient ausrollen kann, weil sie halt auch die ganzen Daten haben und dadurch eben Gesundheit viel mehr auf den Kunden oder auf den Patienten personalisieren können Und das ist etwas, was das Gesundheitssystem aus meiner Sicht in vielen Ländern eben noch nicht bietet. Wirklich personalisierte Dienstleistungen in einer großen Ordnung, wo der Faktor Mensch auch ein Stück weit rausgenommen wird, weil medizinisches Fachpersonal eben auch teuer ist und man es nur an den Stellen nutzen sollte, wo es auch wirklich sinnvoll ist oder auch in Kombination mit KI zum Beispiel, dass es das ergänzt.
Und so dieses gesamte Thema des Burggrabens, siehst du den da als so gegeben an? Weil es gibt ja ein paar Unternehmen, die in dem Sektor zumindest auch aktiv sind und wo ich mir jetzt, also aus dem Bauch heraus stelle ich mir es irgendwie nicht so kompliziert vor, das Geschäft, was du ja jetzt gerade beschrieben hast und ein weiteres, auf das sind wir noch nicht so richtig eingegangen, nämlich dann das eigene Anrühren von im Grunde genommen von Medikamenten im Auftrag auch. Das schaffen ja andere auch und können das möglicherweise auch. Was macht Hims & Hirste aus deiner Sicht einzigartig?
Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch eingangs gestellt habe, weil es wirkt auf den ersten Blick so einfach. Aber das Interessante ist, klar, ich kann einmal gleich auf die Wettbewerbsvorteile eingehen, die ich bei Hims sehe. Aber was noch viel spannender ist, es gibt ja andere Player, die das auch versucht haben, was Hims macht, und klaglos gescheitert sind daran. Also zum Beispiel gab es dieses Projekt von Berkshire Hathaway, JP Morgan und Amazon, die sich zusammengetan haben, um eben auch eine günstige Gesundheitsversorgung ihren eigenen Mitarbeitern anzubieten. Ähnlich das Modell zu Hims. Und die sind daran gescheitert. Die haben gesagt, US-Gesundheitssystem ist so kompliziert und ähnliches. Das heißt, selbst diese Konstellation von diesen drei Unternehmen ist daran gescheitert. Amazon hat danach gesagt, wir wollen es nochmal alleine probieren. Haben sie auch mehrfach probiert, aber auch nicht wirklich den Durchbruch erreicht. Denn das, was Hims macht, ist auch wirklich, also man denkt es nicht, aber es ist wirklich irre kompliziert, weil du musst dir überlegen, du brauchst wirklich die verschiedensten Disziplinen, die wie so ein Orchester ineinander greifen. Und das hat Hims geschafft, die meisten anderen oder kein anderer hat es so in der Form geschafft. Du brauchst die Telemedizin-Komponente, du brauchst eine eigene Pharmaproduktion, eben Generika-Medikamente oder auch Compounded-Medikation. Dann brauchst du die Logistik, du brauchst die Tech-Teams, die Softwareentwickler, du brauchst die Compliance und die regulatorischen Perspektiven. Und das alles unter einem Dach, das ist irre kompliziert. Hims hat es geschafft und deshalb hat das Unternehmen, das ist einer der Vorteile aus meiner Sicht, sehr starke Skaleneffekte tatsächlich erzielt. Du brauchst etwa 1,5 Millionen Abonnenten, um überhaupt profitabel in diesem Markt agieren zu können. Hims hat 2,5 Millionen Abonnenten aktuell, sie sind profitabel. Die meisten anderen Player verlieren Geld, deswegen aus meiner Sicht wird es auch zu einer Konsolidierung in der Branche langfristig kommen. Vielleicht wird es 5 bis 6 Player noch geben. Dann, wie ich eingangs angesprochen hatte, ein weiterer Wettbewerbsvorteil. Also ich nutze zur Einschätzung der Wettbewerbsvorteile das Framework von Hamilton Helmer aus dem Buch 7 Powers. Das ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Da beschreibt der Autor im Endeffekt 7 Strategien für nachhaltige Wettbewerbsvorteile, wobei ein Wettbewerbsvorteil immer erstens einen wirtschaftlichen Vorteil haben muss, das heißt entweder mehr Gewinn oder mehr Marktanteil, und zweitens eine ganz klare Barriere haben muss, weil du musst ja die Wettbewerber auch fern von dir halten, damit sie nicht den gleichen Vorteil quasi erreichen können. Und Hims hat aus meiner Sicht klare Skaleneffekte schon. Und das, obwohl das Unternehmen erst 8 Jahre alt ist und daher profitabel ist. Dann haben sie aus meiner Sicht exklusive Ressourcen durch diesen Datenschatz. Also sie haben Daten von 2,5 Millionen Abonnenten, die jetzt noch zusätzlich verstärkt werden durch eben diese Labortest-Kits, die sie nach Hause senden an die Kunden für den Bluttest, dass sie quasi noch mehr Daten, Informationen bekommen, bessere Behandlung anbieten können. Das hat auch keiner in dieser Größenordnung. Und dann haben sie auch eine Gegenpositionierung, weil sie halt gesagt haben, wir richten uns nur an Selbstzahler, also wirklich Kunden, die uns selbst aktiv bezahlen, nicht über die Krankenversicherung des Arbeitgebers, wo es sehr kompliziert ist, mit Deductibles und Ähnlichem. In den USA ist das wirklich sehr kompliziert, wie das US-Gesundheitssystem funktioniert. Hims ist da einfach anders umgegangen, so gesehen. Er hat sich einen anderen Weg gesucht und bietet halt alles aus einer Hand an. Dann haben sie auch gewisse Netzwerkeffekte, wie ja schon angesprochen, eben dieses Thema, weil sie halt, also Netzwerkeffekte bedeutet ja, dass quasi ein Netzwerk wertvoller wird, je mehr Leute es nutzen. Das ist bei Hims jetzt nicht direkt der Fall, wie jetzt zum Beispiel bei Plattformen wie Uber, sondern eher indirekt, dass durch die Daten, die sie quasi sammeln und diese Datenbank, die ich ja beschrieben hatte, können sie quasi viel besser vorhersagen, welche Behandlung für welchen Patienten gut ist und welche nicht. Also das ist das, was quasi auf diesem Datenvorteil aufbaut. Wechselkosten sind auch ein Punkt bei Hims, dass du nicht so schnell zum anderen Anbieter gehen würdest. Denkt man jetzt, ist so einfach, aber tatsächlich bietet Hims eben auch personalisierte Behandlung an. Einfaches Beispiel, es gibt Patienten auf Hims, die müssen zum Beispiel 5 verschiedene Tabletten nehmen. Und das ist an sich wirklich blöd, wenn du jeden Morgen oder mehrmals am Tag 5 Tabletten einnehmen musst, ist unangenehm. Hims hat quasi die ganze Logistik, Infrastruktur und Fertigungskapazität damit, das personalisiert auf den Kunden zuzuschneiden. Das heißt, du nimmst nicht 5 Tabletten, sondern nur eine, die alle Wirkstoffe hat, in der richtigen Dosierung oder im richtigen Format, wie du es auch brauchst. Und da ist halt der Wechsel zu anderen Anbietern schwierig, weil warum willst du dann plötzlich woanders 5 Tabletten nehmen, wenn du bei Hims eine nehmen kannst? Also diese Personalisierungsgrad ist nicht so einfach hinzubekommen, sonst würden es auch andere Player in der Größenordnung machen. Und ein Stück weit, ja, Branding ist bei Hims so, dass sie natürlich sich an eine junge Zielgruppe richten, da auch sehr tatsächlich stark auf die Verpackung und Ähnliches achten. Man denkt jetzt so, Verpackung, was soll das bei Medikamenten ändern? Aber bei den meisten Medikamentenverpackungen, die sehen halt aus, die schreien fast schon danach, oh, du bist krank, wenn du die nimmst. Und Hims macht wie so eine andere Lifestyle-Produkte raus. Also das hat mich ein bisschen an Apple erinnert, die auch sehr viel Wert auf Verpackung und Design legen, was im ersten Moment nicht immer so wichtig erscheint, aber auch ein großer Faktor ist. Und der letzte Aspekt, den ich bei Hims sehe, ist eine gewisse Prozessstärke. Wie auch schon angesprochen, dass sie diese verschiedenen Disziplinen wie ein Orchester vereinen, woran eben alle anderen in der Größenordnung gescheitert sind. Also es ist wirklich sehr schwierig, in diesem Gesundheitsmarkt Fuß zu fassen und zu skalieren, dass selbst Player wie Amazon es nach irgendwie 3 oder 4 Versuchen immer noch nicht geschafft haben, Hims auf den Markt zu drängen. Also das ist, Hims macht, also die performen auf einer Größenordnung, das habe ich bei kaum einem Unternehmen gesehen. Und das Spannende ist eben, wie du ja schon gesagt hast, Tobias, das Unternehmen ist noch relativ klein, ne, so 10, 12 Milliarden Dollar Börsenwert und steht eben aus meiner Sicht noch ganz am Anfang. Da sehe ich auf jeden Fall auch sehr plausibel einen 10-Bagger in den nächsten 5 Jahren. Und langfristig geht es aus meiner Sicht wahrscheinlich Richtung 100-Bagger. Also ich halte es für sehr plausibel, dass Hims in 10, 15 Jahren wirklich sich verhundertfachen kann. Einfach weil sie massiven
Markt...
Vom aktuellen Niveau aus, genau. Ich bin seit 4,30 Euro pro Aktie dabei. Aber ich gehe auch davon aus, zum aktuellen Kurs ist ein 10-Bagger und ein 100-Bagger möglich. Dann hätte Hims in etwa den Börsenwert von Tesla, ja, 1,2, 1,3 Billionen Dollar. Ja.
Gut, aber da muss ja auch ein entsprechendes Volumen dann wieder dahinter stehen. Ich glaube auch, dass sich Profitabilitäten hier noch deutlich steigern lassen. Und dazu will ich direkt eine Frage stellen, weil das war etwas, was mich dann irritiert hat, als ich mir das Unternehmen angeguckt habe. Wir sehen die also als Videozuschauer kann man die 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz sehen und sieht dann im Grunde genommen auch den Gewinn pro Aktie, der daraus erwirtschaftet wird, von diesen 53 Cent. Und aufbauend darauf gehen jetzt die Analysten, die sich auch mit diesem Unternehmen beschäftigen, davon aus, dass der Umsatz bis zum Jahr 27 auf 3,3 Milliarden US-Dollar wächst. 31% pro Jahr Wachstum. Und was mich dann in der Tat ein bisschen schockiert hat, war, dass der Gewinn nicht etwa überproportional, sondern unterproportional zulegt und sich nur in Anführungsstrichen knapp verdoppelt. Und wir hier dann ein Wachstum haben von 24% in der Wachstumsgeschwindigkeit auf 3 Jahre, bezogen auf den gleichen Zeitraum. Hast du da eine Erklärung für, was in den nächsten Jahren bei ja dann auch schon jetzt signifikant vorhandenen Umsätzen dazu führt, dass Profitabilität erwartungsgemäß eher sinkt?
Ich glaube, eine These, die ja bei vielen Analysten dahinter steht, ist, dass Hims keine Wettbewerbsvorteile hat. Aus meiner Sicht, wie ich eben beschrieben habe, haben sie schon Wettbewerbsvorteile. Noch nicht super starke, aber sie nehmen zu und werden stärker. Und deswegen, glaube ich, gehen viele davon aus, dass Hims eben die aktuellen Gewinnmargen nicht halten kann, sondern dann Druck da ist. Das sehe ich, wie gesagt, anders. Das ist einmal generell die tendenzielle Richtung, keine Wettbewerbsvorteile. Das sehen die Analysten so, ich sehe das anders. Und dazu kommt auch noch das Thema Abnehmmedikamente. Ich weiß nicht, ob du dich damit auch schon bei Hims auseinandergesetzt hast, Tobias.
Ja, weniger bei Hims, aber mehr bei Novo Nordisk.
Genau, das ist natürlich auch ein Thema, was aktuell bei Hims für viele ein sehr großes Thema ist. Es ist auch bezogen auf den Umsatz, machen Abnehmmedikamente aktuell auch gut ein Drittel aus vom Umsatz. Das stimmt, insbesondere GLP-1-Medikamente. Also GLP-1s ist quasi mehr oder weniger eine Art von ja, Hormon. Und Hims hat quasi eine Behandlung im Angebot, die eben da eben hilft, Menschen abzunehmen. Und um den Case ein bisschen aufzurollen, also Hintergrund ist ja, Novo Nordisk bist ja auch investiert. Ist ja ein Unternehmen, was mit Wegovy und Ozempic da zwei Präparate im Angebot hat, womit Menschen abnehmen können oder eben was gegen Diabetes in Kombination mit Abnehmen eben tun können. Und dahinter steht der Wirkstoff Semaglutid. Das ist eben so ein sogenanntes GLP-1 oder GLP-1, wie auch immer man sagen möchte, was dir eben hilft, aus verschiedenen Gründen abzunehmen. Also du hast weniger Hunger, deine Darmfunktion sinkt und Ähnliches. Und es war eben so, weil diese Nachfrage nach diesen Abnehmmedikamenten so massiv hoch war, besonders in den USA, konnte gar nicht genug hergestellt werden. Also man hat sowohl bei Novo Nordisk als auch bei Eli Lilly, die haben ein bisschen anderen Abnehmwirkstoff, aber strukturell war es ähnlich, die konnten gar nicht schnell genug die Kapazitäten aufbauen. Und bei Hims war es eben so, oder generell auf diesem Markt, die FDA, also die US-Gesundheitsbehörde, hat deswegen diesen Wirkstoff von Novo Nordisk auf eine Knappheitsliste gesetzt, also auf die sogenannte Shortage-List. Das heißt, es gibt eine Ausnahmeregelung, dass auch andere Unternehmen diesen patentierten Wirkstoff fertigen dürfen, solange diese Knappheit oder dieser Lieferengpass da ist. Das haben sowohl Hims als auch viele andere Player gemacht. Das heißt, die haben in eigenen Apotheken im Endeffekt den gleichen Wirkstoff in die Medikamente überführt und an Endkunden vertrieben. Das ist auch nichts Ungewöhnliches. Das wird in vielen Ländern der Welt seit über 100 Jahren gemacht. Das nennt sich Compounded Medication. Das ist bei Hims extrem profitabel gewesen. Deswegen ist die Aktie da auch gerade Anfang des Jahres sehr stark gestiegen oder auch in den letzten Jahren, weil eben dieser Anteil an GLP-1-Medikamenten am Umsatz sehr stark zugenommen hat, auf etwa ein Drittel vom Umsatz. Dann aber gab es ein Ende im Februar 2025, also diesen Jahres, hat dann die FDA gesagt, dass diese Lieferengpässe vorbei sind, also die Produktionskapazitäten ausreichend da sind und dass Hims diesen Wirkstoff in diesem Format wegen der Knappheit nicht mehr eben produzieren kann. Aber es gibt immer noch eine Ausnahmeregelung, wenn es medizinisch notwendig ist, darf weiterhin eben das gefertigt werden. Und auf diesen Ausweg beruft sich eben Hims. Das ist auch weiterhin möglich, wenn du zum Beispiel Allergien hast auf den normalen Novo Nordisk Stoff, darf Hims weiter das Compounding da eben angehen. Aber diese Größenordnung für diesen Wirkstoff ist, fällt jetzt so gesehen weg. Und da machen sich jetzt viele Sorgen, dass deswegen die Gewinnmargen bei Hims eben auch fallen können. Ist ein komplizierter Sachverhalt. Ich habe es jetzt nur versucht, einfach unterzubrechen in der Kürze der Zeit.
So, und an der Stelle haben wir dieses Unternehmen dann auch besprochen, auch mit dem Thema der Profitabilität. Wenn ihr zu dem Unternehmen mehr hören wollt, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen. Wir werden mit Max eine zweite Folge jetzt noch aufnehmen, aber wir müssen auch im Hinblick auf die Freitagfertigstellung daran denken, dass wir nur eine bestimmte Länge dann eben auch schneiden und vernünftig nachbearbeiten können. Weil jede Minute in der Production bedeutet eben auch in der Post-Production nochmal einen gewissen Zusatzaufwand. Und damit die Sendung am Freitag live gehen kann, machen wir jetzt hier eine kleine Pause und für euch dann eben eine Pause, die ein bisschen länger dauert, damit Karl auch ein ruhiges Wochenende hat und dann alles am Montag fertiggestellt wird, damit die nächste Folge am Dienstag live geht, wo wir die Duolingo-Aktie dann besprechen werden. Das schaffen wir heute nicht mehr. Wenn ihr mehr zu den besprochenen Unternehmen, zu einer Tesla wollt ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr hören. Ich glaube, das waren wir erschöpfend und tiefgehend besprochen, auch mit unterschiedlichen Wahrnehmungen oder auch zu Hims & Hers hören wollt, dann stellt insbesondere Fragen. Da können wir immer noch mal ein gutes Follow-up machen. Und ich finde ja eine eingangs gegebene Information von Max auch besonders interessant, nämlich die, dass er 11 Aktien nur im Depot hat. Und wenn ihr zu den Aktien vielleicht auch noch mal was hören wollt, dann lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen. Und dann kriegen wir sicherlich einigermaßen zeitnah auch dazu noch mal ein Follow-up mit Max hin. Für heute, für den Start ins Wochenende mit Max Rahn zusammen war es das erstmal. Der erste Teil von 7+3 und der zweite kommt dann in ein paar Tagen. Und damit machen wir jetzt erstmal für euch, zumindest Wochenende, nehmen aber hier gleich weiter auf. Tschüss aus Berlin und danke dir bis hierhin, Max.